Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Heute habe ich Manuel Grimblewski zu Gast. Er ist Co-Founder von Via Health Tech. Was ihr genau macht, lieber Manuel, das schauen wir uns gleich an. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Und bevor wir in die eigentlichen Fragen einsteigen, gib unseren Hörern und Hörerinnen doch mal ein Bild von dir. Was müssen sie über dich wissen, damit sie so ein bisschen was mehr über dich wissen und so ein Bild im Kopf haben, wenn sie uns zuhören?
Ja, besten Dank. Vielen Dank für die Einladung. Privat bin ich eigentlich recht viel unterwegs. Also ich mag es nicht gern, so zu Hause zu sein, auf der Couch rumzusitzen, nichts vorzuhaben. Ich unternehme gern was. Das heißt, entweder treffe ich mich mit Freunden, bin in Cafés unterwegs, ja, mache irgendwas draußen, sei es von irgendwelchen sportlichen Aktivitäten zu auch einfach nur ins Kino gehen. Von daher, immer unterwegs sein ist auf jeden Fall so mein Credo.
Jetzt ist es ja keine Überraschung, wir moderieren hier oder in einem Podcast für Gründerinnen und Gründer. Du bist selber auch Gründer und lass uns aber trotzdem noch so ein bisschen einen Blick nach deine Vergangenheit werfen. Was hast du eigentlich gemacht davor und wo war dann auch so der ausschlaggebende Moment, in die Gründung zu gehen? Hol uns da noch ein bisschen ab.
Ja, ist eigentlich kein typischer Werdegang, würde ich denken. Ich habe eigentlich was Technisches mal studiert, bin danach aber so ein bisschen im betriebswirtschaftlichen Bereich hängen geblieben. Bin halt nach dem Studium in die Unternehmensberatung gewechselt, wo ich einige Zeit war und danach in ein Startup im Bereich New Space gewechselt. Und in beiden Positionen vorher war eigentlich Geschwindigkeit immer ein riesen Thema. Es war sehr vielfältig. Du hattest in unterschiedlichen Unternehmen Einblick in der Unternehmensberatung, viele verschiedene wechselnde Aufgaben und auch Teams. Und im Startup war es dann halt generell sehr, sehr steil, die Lernkurve, sehr, sehr schnell auch die Geschwindigkeit, sehr explorativ auch unterwegs. Und das hat mir eigentlich schon immer sehr viel Spaß gemacht, auch diese Abwechslung. Also schon immer eher generalistisch aufgestellt. Und der nächste logische Schritt war dann für mich, okay, um diese Lernkurve beizubehalten und das nächste Level zu erreichen, da muss ich eigentlich selber gründen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, zu sagen, okay, ich will was Eigenes auf die Beine stellen. Ich will ein eigenes Unternehmen gründen.
Jetzt kann man ja in vielen Bereichen ein Unternehmen gründen. Du hast dich für eine spannende Branche, nämlich das Gesundheitswesen, entschieden. Und B, denke ich mal, dass du ja auch ein gewisses Problem gesehen hast dabei. Was hat dich dazu bewogen, zu gründen und in dem Bereich zu gründen?
Anfang letzten Jahres, also Anfang 2024, haben mein damaliger Kollege und ich, Leon Langer, wir haben dann uns dazu entschieden, proaktiv zu gründen und haben dann die ersten Ideen evaluiert, wirklich sehr, sehr strukturiert und haben dann halt im Bereich Psychotherapie gemerkt, dass da wirklich ein Bedarf da ist, dass die Branche zumindest auf Seiten der Psychotherapeuten, der Behandelnden, unterversorgt ist, was Tools angeht, was Unterstützung angeht und gleichzeitig aber auch überbelastet sind durch viel zu viele Anfragen. Die Wartezeiten für einen Psychotherapieplatz sind super viel. Die Anforderungen an administrative Tätigkeiten super hoch. Und da haben wir eigentlich gesehen, okay, mit unserer Idee, die wir so ganz vage im Kopf haben, lösen wir da eigentlich ein existierendes Problem. Und das haben wir über mehrere PsychotherapeutInnen validiert und dann gesehen, okay, wir kriegen immer die gleiche Antwort. Der Bereich wird's. Ja. Und gleichzeitig haben tatsächlich Leon und ich, unsere beiden Partnerinnen, kommen auch aus dem Bereich Psychotherapie, weshalb wir dann auch noch so eine persönliche Note dabei hatten, was es uns dann auch leichter gemacht hat, in diesen Bereich irgendwie reinzusteigen.
Du hast jetzt zwei spannende Dinge noch vorab gesagt, bevor wir jetzt auf deine Gründung eingehen. Du hast gesagt, kein unbedingt typischer Werdegang und B, du hast dir so die ersten Fähigkeiten, steile Lernkurve hast du es genannt, in einem anderen Startup angeeignet. Und du hast gesagt, es ist der logische Schritt gewesen, selber zu gründen. Jetzt ist für viele vielleicht nicht der logische Schritt, erstmal in ein vielleicht unsicheres Umfeld wie im Startup zu gehen und viel Verantwortung zu übernehmen und dann sogar noch mehr Verantwortung zu wollen und selbst zu gründen. Gab es denn irgendwas, was dich darin bestärkt hat oder gab es auch irgendwie Dinge, die du aus den vorigen Stationen mitgenommen hast, die du jetzt sehr gut einbringen kannst?
Also es war auf jeden Fall das Thema Selbstständigkeit. Egal in welcher der Stationen vorher, selbstständiges Arbeiten war schon immer notwendig. Auf der anderen Seite aber auch Fokus zu setzen und Sachen in einer guten Qualität abzuliefern. Das heißt, du musst natürlich einen Fokus haben. Du kannst auch in einem Startup-Bereich alles natürlich machen, alles und noch viel mehr, so ungefähr. Und da musst du dich irgendwie konzentrieren, damit du auch das Richtige umsetzt und nicht sinnlos deine deine Ressourcen, egal welche das sind, ob jetzt mental oder auch Zeit und Geld verschwendest, und gleichzeitig auch da ja autark loslaufen zu können und Ergebnisse letzten Endes auch abliefern zu können. Das heißt zwar immer so schön, fake it until you make it, aber letzten Endes irgendwann musst du es was abliefern, irgendwas musst du dann einem Kunden, einem Test-User, einem Gegenüber, irgendeinem Partner tatsächlich zeigen. Und die Kombination so ein bisschen war schon immer gebraucht, habe ich über die Stationen gelernt und auch Erfahrungen sammeln können. Und das hat mir natürlich dann auch beim Gründen selbst geholfen.
In der Anfangszeit, was würdest du sagen, was war die größte Herausforderung oder was hast du vielleicht auch einfach nicht so erwartet, dass es so auf dich zukommt?
Ich glaube, anfangs war es, hatte ich den ersten Schritt zu gehen tatsächlich, in dieses kalte Wasser zu springen und zu sagen, okay, ich gründe jetzt was selber, ich kündige meinen Job und weiß gar nicht genau, was jetzt kommen wird. Das war so die größte Herausforderung oder die größte Hürde so für mich persönlich. Als es dann getan war, war es eigentlich relativ schnell klar, dass das der richtige Schritt war, weil es unglaublich viel Spaß macht, jeden Tag neu zu lernen, jeden Tag neue Dinge zu machen, auch Sachen, die du vielleicht nicht unbedingt magst und da Experte drin bist, aber du musst dann halt durch das Steuerwesen einmal durch und Buchhaltung und als Klassiker, ja, und ganz viele andere Themen natürlich auch. Du musst dich damit beschäftigen und dich auseinandersetzen und das macht mir unheimlich viel Freude und deswegen habe ich recht schnell gemerkt, dass das Gründen der eigentlich der richtige Schritt war. Und egal, ob es erfolgreich wird, großen Exit gibt oder nicht oder was auch immer kommen mag oder halt auch failed, es war definitiv der richtige Schritt.
Ja, also Buchhaltung auch ein absolutes Lieblingsthema von mir. Nicht wirklich, aber lass uns jetzt mal den nächsten Schritt machen. Und du hast es ja schon so ein bisschen in der Sneak Peek sozusagen angedeutet, was ihr macht. Hol uns doch aber jetzt nochmal genauer ab. Also was genau macht Via Health Tech?
Also ganz kurz gesagt, Via bringt KI in die Psychotherapie. Ein bisschen länger ausgeholt. Letzten Endes entwickeln wir KI-basierte Software, speziell für PsychotherapeutInnen, um sie bei administrativen, alltäglichen Themen zu unterstützen. Und das heißt konkret, unsere beiden Hauptfeatures vom Produkt Via sind KI-basierte Dokumentation. Das heißt, das automatische Erstellen von Sitzungsprotokollen, die verpflichtend zu schreiben sind für in jeder Stunde bei PsychotherapeutInnen und auch das Schreiben automatisiert und KI unterstützt von psychologischen Berichten und Anträgen. Das frisst unglaublich viel Zeit, beide Themen. Die sind aber notwendig, sind auch ein wichtiger Prozess in der therapeutischen Arbeit, fressen aber, wie gesagt, viel Zeit, Behandlungszeit, mentale Kapazitäten, Zeit, die man vielleicht auch früher in Feierabend gehen könnte als Behandler und auch einfach mal ja, in die Freizeit gehen kann und kosten damit auch Geld. Therapieplätze sind begrenzt und deswegen haben wir gesagt, okay, da können wir mit KI tatsächlich unterstützen. Psychotherapie ist sprachbasiert. Die großen KI-Modelle sind alles Sprachmodelle. Von daher müsste da ein Weg sein, tatsächlich das sinnvoll, sinnstiftend ja einzusetzen. Und dem ist auch so. Und das ist eigentlich, das ist wir. Ja. Wir sehen uns nicht als Ersatz für Psychotherapeuten. Ganz im Gegenteil. Wir sehen uns als unterstützendes Tool, was die Behandelnden halt ja, Freiräume schafft, ja, sei es zeitlich oder auch kapazitativ.
Habt ihr da so schon so eine Erhebung gemacht, was es zum Beispiel an Zeitersparnis oder Effizienzsteigerung mitbringen könnte?
Ist so ein bisschen unterschiedlich. Die einen sagen, okay, die einen dokumentieren per se sehr ausführlich. Da ist die Zeitersparnis dann auch sehr, sehr groß, bis zu einer halben Stunde pro Tag bei einem Behandelnden. Die anderen sagen, ich dokumentiere eh nur 2, 3 Wörter pro Sitzung, ja, oder 5 Bullet Points so ungefähr, dann hast du nicht den größten zeitlichen Ersparnis, aber du hast auf einmal die Hände frei, brauchst nicht immer Multitasking machen, kannst hoch und runter gucken und hast dann aber eine sehr ausführliche Dokumentation und hast über den Verlauf von der Therapie, was einige Monate sind, vielleicht auch länger, kannst du Sachen einfach nicht mehr vergessen, weil du sie dann dokumentiert hast und hast wesentlich eine Qualitätssteigerung, könntest du fast sagen.
Mach's doch mal ganz plakativ. Ja. Also wir befinden uns jetzt im Anwendungsfall. Es ist eine Therapiestunde. Wo seid ihr dann genau im Einsatz? Wie kriegt der Patient, die Patientin etwas davon mit? Wie ist nachher der Output? Spiel es einmal durch für uns.
Ja, das ist super spannend, weil natürlich Therapie, auch jeder therapiert ein bisschen anders, behandelt ein bisschen anders, hat so ein eigenes Setting. Und von daher müssen wir das auch alles abdecken. Das heißt, der Behandelnde startet via entweder auf seinem Laptop, Praxisrechner, im Behandlungszimmer, auf einem Tablet oder auf einem Smartphone und startet die Aufnahme. Das Endgerät, egal was das jetzt ist, muss auch nicht zwischen den Behandelnden und den Patienten entstehen. Das reicht, wenn das auf dem Schreibtisch irgendwo im Behandlungszimmer steht. Die verbauten Mikrofone sind da gut genug. Und dann hört wir quasi mit und zeichnet die Audiospur der Sitzung auf. Ja. Und ganz zum Schluss entscheidet sich dann, nachdem die Sitzung vorbei ist und die Audioaufnahme beendet wurde, der Therapeut sagt dann wir, was soll jetzt daraus werden? War das Ganze ein Erstgespräch? War das eine biografische Anamnese? War es einfach nur ein normales Verlaufsgespräch? War es ein Gruppengespräch und so weiter? Und je nachdem, was ausgewählt wurde, erstellt wir dann aus der Audiospur ein passendes, auf die Bedürfnisse und die Anforderungen zugeschnittenes Sitzungsprotokoll. Und aus diesen Sitzungsprotokollen und auch noch weiteren Daten können dann später sehr einfach auch psychologische Berichte, Anträge erstellt werden auf Knopfdruck.
Das heißt, man kann dann auch mit den Berichten noch weiterarbeiten. Das ist ja auch sehr spannend.
So ist es, ja. Das hört halt nicht da auf. Auf der einen Seite ist die Unterstützung täglich bei den Stunden, um die Dokumentation zu machen der einzelnen Stunden. Auf der anderen Seite kannst du eben genau diesen Output nehmen, diese Sitzungsprotokolle, und als Input für die Berichterstellung später nutzen.
Ja, cool. Wenn du, oder anders gefragt, jetzt kann man sich das eher wie so ein Layer vorstellen? Also ihr habt einen KI-Layer, ein Frontend gebaut und greift auf ein bestimmtes LLM zurück oder habt ihr da selber sogar ein Sprachmodell entwickelt? Wie sieht das auch technisch aus?
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es ist eher ein Layer, ja, um es zu beantworten. Wir haben kein eigenes KI-Modell entwickelt und trainiert. Dafür sind die existierenden Modelle einfach viel zu gut und Welten voraus. Wir nutzen aber unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Zwecke. Für die Transkribierung eignen sich beispielsweise andere Modelle als für die Zusammenfassung, als fürs Berichtschreiben. Und so greifen wir auf unterschiedliche Modelle zu, die auf der einen Seite im DSGVO-konformen Kontext nutzbar sind, auf der anderen Seite aber auch mit Gesundheitsdaten benutzt werden dürfen. Das sind halt nicht alle, weshalb man da sehr dediziert vorgehen muss. Und das reichern wir im Hintergrund aber noch an mit psychotherapiespezifischen Daten. Das heißt, spezifischer Fachliteratur über die unterschiedlichen Therapierichtungen, spezifischen Trainingsdaten, was Sitzungsprotokolle angeht, was Berichte angeht, was offizielle Leitlinien angeht, damit es wirklich für die Psychotherapie gemacht ist.
Du hast gerade Gesundheitsdaten ja auch gesagt und mir kommt es immer so vor, in der in den Anwendungsfällen gibt es irgendwie so zwei Gruppen. Die einen sind total unbedarft und die anderen, die sind total kritisch, was ihre Daten angehen. Wo befindet ihr euch da? Wie datenschutzkonform ist das Ganze? Es sind ja sind sehr sensible Daten, die da geteilt werden. Wie stellt ihr sicher, dass das niemand einsehen kann, der es nicht soll?
Also du sagst es ganz richtig, ne? Das erlebe ich in täglichen Gesprächen mit PsychotherapeutInnen. Die einen haben nicht mal Internet in ihrer Praxis, weil sie denken, es wäre nicht erlaubt. Und da verstoßen sie gegen bestehendes Recht. Also die sind da richtig gebrandmarkt, was den Datenschutz angeht. Und die anderen sind ganz unbedarft und nutzen ChatGPT für alles, was natürlich auch nicht richtig ist. Und ich will nicht sagen, der Mittelweg ist richtig. Man muss natürlich sehr kritisch sein. In der Psychotherapie werden enorm sensible und intime Inhalte geteilt. Über Karriere, über Partnerschaft, über die Familie, Emotionen, Sexualität und noch viel mehr. Das muss natürlich geschützt werden und es muss natürlich sicher sein. Und da gibt es ganz, ganz genaue Regeln. Was heißt ganz genaue Regeln? Es gibt Regeln, ja. Das heißt, auf der einen Seite, es muss DSGVO-konform sein. Das ist schon mal Grundvoraussetzung, klar. Auf der anderen Seite, Daten sollten nicht langfristig gespeichert werden, wenn es keinen Zweck hat, ja. Wir löschen beispielsweise täglich Daten. Es gibt aber auch von der Bundesregierung vorgeschrieben, bestimmte Zertifizierung, wie die C5-Zertifizierung, die man haben muss. Ohne dem darf man keine Gesundheitsdaten mit cloud-basierten Systemen verarbeiten. Das ist vorgeschrieben und wenn man sich an all solche Sachen hält und das auch extern überprüfen lässt und nicht nur auf seiner Internetseite schreibt, man ist sicher, sondern das tatsächlich unter Beweis stellt, dann kann man da auch als Nutzer darauf vertrauen, dass die Daten tatsächlich sicher sind.
Jetzt hast du ja auch angedeutet, klar, im privaten Umfeld gab es da schon erste Berührungspunkte, aber so ein Thema muss man ja auch erstmal das relevant ist für die Zielgruppe der Therapeuten, das muss man ja erstmal rausfinden. Also du hast es gerade selber gesagt, es ist sehr unterschiedlich, das ist keine homogene Masse. Wie habt ihr dann die ersten für euch begeistert, dass sie gesagt haben, hey, das probiere ich mal aus, damit ihr überhaupt Erfahrungen sammeln könnt in dem Produkt?
Letzten Endes ist alles Mathematik, ja. Das heißt, du musst mit so vielen realen Nutzern und Nutzerinnen sprechen wie möglich. Sei es mit der ersten Idee, die wir hatten, geh zu 30 Therapeuten, geh zu 50 Therapeuten und versuche irgendwie Traction zu bekommen und Meinungen, Aussagen zu sammeln, um Muster zu erkennen. Anders geht's nicht. Und das musst du mit der ersten Idee machen. Das musst du dann mit deinem ersten Prototypen machen. Sei es ganz egal, wie weit der schon ist, geh wieder raus ins reale Feld, ja, und überprüfe es wieder. Nicht mit den gleichen, vielleicht mit den gleichen, aber auch mit anderen und guck, ob deine Annahmen, die du aus den ersten Gesprächen getroffen hast, umgesetzt hast, ob die wieder treffen oder ob du jetzt Muster erkennst, um für die nächste Iteration Sachen anzupassen. Das heißt, warte nicht, ist so mein Tipp auch oder das, was ich auch mitgenommen habe, warte nicht, bis es perfekt ist, sondern geh raus in den Markt. Hol dir deine Ohrfeigen ab, aber die sind notwendig, damit du wirklich weißt, hat es einen realen Nutzen oder nicht.
Was waren da für euch die wichtigsten Kanäle? Tatsächlich das Telefon? Oder ich stelle mir das jetzt gerade relativ kleinteilig, nämlich vor in der Akquise. Wie erreicht man überhaupt die Zielgruppe von euch?
Ja, tatsächlich. Also auf der einen Seite durch das Netzwerk so ein bisschen, was unsere Partnerinnen auch schon mitgebracht haben. Das hat so einen initialen Start erleichtert. Auf der anderen Seite dann tatsächlich Kaltakquise. Ruf Leute an, schreib denen und sei wirklich sehr authentisch. Sag, wir sind ein super junges Startup, noch in einer ganz frühen Phase. Wir würden gerne einfach mit dir ein paar Ideen durchsprechen. Und dann nehmen sich die Leute tatsächlich auch Zeit. Die Rückmeldequote war da ganz gut. Nehmen sich die Leute auch Zeit und sagen, ja, komm gerne mal vorbei in meine Praxis. Ich habe Freitagmorgen um 8:30 Uhr noch was frei, bevor der Tag losgeht. Und dann können wir mal ein paar Sachen durchsprechen.
Wie sieht denn euer Business Model aus in dem Fall? Wer bezahlt denn für euer Produkt jetzt konkret?
Es ist ein klassisches SaaS-Modell und das Angebot richtet sich, also das heißt, das ist ein Abo-Modell. Du zahlst ein monatliches Abonnement in einer jährlichen oder in einer monatlichen Vertragslaufzeit. Und letzten Endes zahlen die, in der Psychotherapie sind die meisten der Psychotherapeuten tatsächlich selbstständig, haben eigene Praxis. Was es ganz angenehm macht, warum? Weil die Nutzer sind, die sind auch Entscheider und haben natürlich auch das Budget in der Hand, ja. Von daher, sobald die wir das erste Mal nutzen, können die den Vorteil auch direkt wissen, den Vorteil einzuschätzen, können das evaluieren, ob es tatsächlich eine Zeitersparnis hat, einen Nutzen allgemein hat und können dann auch die Entscheidung treffen. Das Angebot richtet sich aber auch an MVZs, an Ambulanzen, an Kliniken, wo dann der Sales-Prozess ein leicht anderer ist, wenn du eine ganze Organisation dahinter hast mit verschiedensten Hierarchieebenen. Aber auch da ist es ein Subscription-Modell.
Und wie habt ihr euch dann eurem Pricing angenähert? Also, das ist ja auch nicht ganz so einfach, weil du hast es gerade gesagt, es ist dann auch nochmal wahrscheinlich was anderes, ob du jetzt irgendwie einen Einzeltherapeuten, eine größere Praxis oder ein MVZ ansprichst. Wie funktioniert das?
Ja, Preisfindung ist tatsächlich ein super komplexes Thema. Es gibt ganze Professuren und Fachgebiete nur dazu. Letzten Endes ist es eine Mischung aus einem Value-Based Pricing, wo wir geschaut haben, wie viel Zeitersparnis schaffen wir, wie groß ist der Nutzen. Auf der anderen Seite müssen die Kosten auch berücksichtigt werden. KI-Modelle zu betreiben und laufen zu lassen, große Mengen an Audiodateien und Daten zu prozessieren, ist nicht günstig. Und so näherst du dich Schritt für Schritt einem initialen Pricing an. Kannst natürlich auch den Wettbewerb so ein bisschen beobachten, was nutzen oder was verlangen andere Wettbewerber, ob jetzt in der Psychotherapie, im anderen medizinischen Bereich oder vielleicht Dokumentationstools für Business Meetings. So kann man sich auch so ein bisschen einem Pricing nähern. Ja.
Anscheinend habt ihr euch ja mit eurem Businessmodell und auch mit dem Pricing, ich seid ihr zumindest auf so einem guten Weg, dass das attraktiv war für erste Business Angels. Und ihr habt ja eine erste Runde geschlossen. Und ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer hier auch an vielleicht an der ersten Runde arbeiten. Wie konntet ihr überzeugen? Wie hast du den Prozess selber wahrgenommen?
Wir sind ein bisschen schlecht in den Prozess reingestartet, der ersten Finanzierungsrunde. Warum? Weil wir kurz vor der Sommerpause, kurz vor dem Urlaubssaison und so weiter auf die Idee kamen, wir wollen jetzt den Prozess starten und Geld einsammeln. Und dann hat tatsächlich das Sommerloch auch reingehauen und keiner war mehr erreichbar. Und dadurch hat sich das alles in die Länge gezogen. Das weiß man fürs nächste Mal dann, ja, weiß man es, ist man ein bisschen schlauer. Aber letzten Endes auch hier ist Mathematik dann wieder gefragt. Also du musst natürlich, du musst Türklinken putzen. Das ist auch wieder eine Art Sales-Prozess natürlich. Ja, du musst zig Leute anschreiben, damit ein Prozentteil davon dir nur antwortet, ein Prozentteil davon in weitere Gespräche kommt und dann irgendwann committed Business Angel zu sein und dir ein Ticket ausstellt. Das heißt auch hier, wenn du ein Netzwerk schon hast an Business Angels, weil du schon mal gegründet hast, bereits aktiv warst, ist es wahrscheinlich alles sehr, sehr viel einfacher. Wenn du da ganz neu rangehst, so wie es bei uns der Fall war, ist es Türklinken putzen. Dann ist es erstmal mit den Leuten in Kontakt treten. Und was dann überzeugt, ist auch wieder Traction. Die Zeiten sind, glaube ich, das wissen wir alle, vorbei, wo man nur KI sagen musste und man hat Millionen bekommen. Du musst mittlerweile auch den Business Angels für ein nachhaltiges, ja, für ein nachhaltiges Business auch Zahlen schon sehr früh am Anfang deiner Reise liefern, um die zu überzeugen, in dich zu investieren und dir zu vertrauen.
Kommuniziert ihr die Runde oder ist die Runde unter Verschluss?
War eine kleine Runde, weil wir tatsächlich auf Sicht fahren, was wir wollen natürlich nicht per se nicht mehr abgeben von der Firma als notwendig ist. Deswegen halten wir die Runde unter Verschluss, was die Höhe angeht. Aber es waren keine Millionenbeträge. Es war eine überschaubare Pre-Seed-Runde.
Inwiefern jetzt, ich frage da mal ganz genau nach. Mir geht es gar nicht so um die Summe, aber du hast ja beschrieben, ihr habt viele angeschrieben. Und jetzt ist es gerade auch bei Business Angels ja super wichtig, sich auch Smart Money mit reinzuholen. Es ist ja nicht immer die Summe, die jemand gibt, sondern auch das Netzwerk, was er mitbringt, die Erfahrung, welche Türen der Business Angel aufmachen kann. Wie habt ihr diesen Prozess bewertet? Also jetzt ist es kein Auswahl klassisch natürlich, aber man committet sich ja dann gemeinsam auf den Weg zu gehen. Wie siehst du das?
Genau so. Es ist nicht nur das Geld, was entscheidend ist. Geld ist immer schön, aber man geht da auch eine Partnerschaft ein. Und wenn du dir in den Cap-Table Leute mit reinholst, mit denen du nicht gut zusammenarbeiten kannst, dann wird der weitere Prozess in späteren Runden auch kein Spaß werden. Und auch wir haben ganz genau geschaut, wen nehmen wir damit rein, wer kann uns auch einen Mehrwert bieten. Wer hat da schon in dem Bereich gegründet, wer hat schon viel Vorerfahrung mit reinbringen können. Und wir haben auch Business Angels tatsächlich Absagen, also potenziellen Partnern und Angels dann Absagen gegeben, weil es einfach nicht gepasst hat von unseren Erwartungen, von dem, was wir vielleicht auch gebraucht haben als Unternehmen.
Jetzt habt ihr Geld eingesammelt. Man sammelt ja Geld auch meistens zum gewissen Zweck ein. Wo wollt ihr das investieren? Was sind die nächsten Wachstumsfelder, die ihr seht, die ihr schließen wollt? Oder ist es Produktentwicklung? Wo fließt das Geld, das ihr eingesammelt habt, hin?
Das ist zu einem großen oder was zu einem gewissen Teil in Datenschutz fließt Geld bei uns immer. Ja, das ist das Kernthema bei uns im Unternehmen. Und von daher ist das immer Platz 1, was Zeit, Aufwand, Geld angeht. Sei es jetzt Zertifizierung, sei es externe Datenschutzbeauftragte. Wir gehen jetzt als nächstes auch eine ISO-Zertifizierung an. Das als ein großer Block, aber ansonsten auch viel in Richtung Professionalisierung und dann Skalierung. Das heißt, Prozesse haben wir stabiler gemacht über die letzten Monate, auch skalierbarer. Und das wird dann sich auch jetzt weiter auszahlen, dass wir sagen, okay, wir wachsen monatlich. Wir sind mittlerweile nicht nur, ich würde mal sagen, nicht nur Qualitätsführer, sondern speziell für KI in der Psychotherapie, für Dokumentation, Berichterstellung, Marktführer. In Dach. Und die Position wollen wir zukünftig natürlich auch weiter ausbauen. Nicht nur im Sinne von, wir wollen mehr Kunden haben, sondern wir wollen natürlich auch um die reine KI-Doku und KI-Berichterstellung noch mehr Features bauen, die TherapeutInnen mehr und mehr entlasten und unterstützen im täglichen.
Gibt es denn, du hast jetzt zum Beispiel gerade Marktführer, ihr habt schon einige Kunden, ihr habt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, aber gibt es vielleicht darüber hinaus irgendwas, wo du sagst, jetzt in der ihr seid ja noch nicht sehr lange auf dem Markt, daher gibt es da Erfolge, auf die du besonders oder auf die ihr im Team besonders stolz seid?
Ich glaube, es gibt in dem Bereich bisher kein anderes Unternehmen, was von der Größe wirklich in dieser Nische, die C5 zertifiziert sind. Diese Zertifizierung war ein Riesenschritt für uns, worauf wir auch enorm stolz sind. Und da hat das ganze Team auch mitgearbeitet. Es ist nicht nur so, dass man da jemanden bezahlt, der vorbeikommt, und guckt, ob man irgendwie ein Sicherheitsschloss verbaut hat. Aber es ist ein enormer Veränderungsprozess, um auch die Organisation und auch die ganzen Prozesse, die dahinter stecken, nachhaltig zu verändern und nicht nur guckt, ob irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen erfüllt sind. Und da war das ganze Team beteiligt. Von daher war das ein Riesenerfolg für uns als Unternehmen, das in so kurzer Zeit nach Gründung auch zu erreichen. Und gleichzeitig auch, dass wenn wir Feedback von den Kunden hören, die auch andere Tools vergleichen, natürlich, wenn ich so ein Tool einsetze, gucke ich auch, was gibt's links und rechts, sehr oft das Feedback bekommen. Ich habe andere ausprobiert, die sind vielleicht für andere medizinische Bereiche und Berufsgruppen praktikabel, aber für die Psychotherapie nicht. Ich bleibe bei wir. Und das ist natürlich auch immer ein sehr schönes Kompliment und sind wir auch sehr stolz drauf.
Du hast jetzt mehrmals Team erwähnt. Also es gibt ja das Gründerteam, es gibt ja ein erweitertes Team. Wie schafft man das als junger Gründer in dem Fall, das richtige Team für sich zu begeistern? Weil es ist ja auch in dem Fall eher erstmal, dass man ja die Mitglieder begeistern muss, jetzt vielleicht den Mitgründer, Mitgründerin, aber auch natürlich die ersten Leute, die einem Vertrauen schenken und mit sich mit auf die Reise machen. Wie habt ihr das geschafft und wie seid ihr aufgestellt?
Wir sind mittlerweile 8 Leute im Team. Wir sind alle in Berlin und der authentische Umgang auf Augenhöhe miteinander, glaube ich, macht es enorm einfach oder beziehungsweise ist so der Weg, den wir gewählt haben, ohne dass es hier irgendeine Hierarchie gibt. Jeder ist Experte, Expertin in seinem oder ihrem Bereich und wenn der Programmierer irgendwas besser weiß als ich, was für seinen Bereich ja normal ist, trifft er da die Entscheidung, beziehungsweise ist er da im Lead. Und so trifft es auf jeden Bereich zu, sodass wir uns da aufeinander vertrauen können. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, war es Glück. Ja. Glück, vielleicht die richtigen Leute auch gefunden zu haben bisher und die uns auch uns unerfahrenen Gründern ihr Vertrauen geschenkt haben, an Bord zu kommen, weiterzumachen und ja, und zum Team wir zu kommen.
Die nächsten Meilensteine auf eurem Weg. Was erwartet euch jetzt in den nächsten 1, 2 Jahren? Hast du da schon einen Plan?
Ja, es wird super spannend. Und ich habe es gerade schon angerissen. Wir bleiben nicht bei KI-basierter Doku-Berichterstellung stehen. Wir wollen uns tatsächlich zu einem umfangreichen Assistenten für die Psychotherapie entwickeln. Und um es konkret zu machen, einer der nächsten Meilensteine wird sein, dass Therapeuten auch eine Art Patientenprofil anlegen können, optional. Warum optional? Weil dann über einen längeren Zeitraum auch Daten gespeichert werden können von den einzelnen Sitzungen. Hat viele Vorteile, weil du dann Statistiken drüber laufen lassen kannst, Berechnungen, Sachen kalkulieren kannst, um mehr Einblicke in die Therapie zu geben, mehr Insights zu liefern und Sachen zu quantifizieren und mehr Assistenzfunktionen obendrauf setzen kannst, auch für die Vorbereitung einer Sitzung etc. Das wird ein Riesenthema sein, was uns jetzt in der nächsten Zeit beschäftigt und darauf aufsetzend werden dann verschiedene Produktfeatures noch aufgesetzt werden. Das Ganze optional. Warum? Keiner wird gezwungen, bei uns Sachen längerfristig abspeichern zu müssen. Wenn das nicht verlangt ist, wenn das nicht gebraucht wird, gewünscht ist, dann bleibt das einfach aus und Daten werden direkt wieder gelöscht.
Wir haben persönlich angefangen. Wenn wir am Ende des Podcasts kommen, dann stellen wir auch immer noch mal 2 persönliche Fragen zum Schluss. Und das sind, die erste Frage ist, was ist das Erste, was du morgens machst, um gesund in den Tag zu starten? Gibt es da etwas?
Ich habe eigentlich kein spezielles Ritual. Ich würde sagen, wenn ich meine Partnerin sehe, dann umarmen wir uns, dann gibt es den ersten Kuss und dann ist man zumindest schon mal mental auf der Ebene und gut vorbereitet für den Tag. Vielleicht das.
Cool. Und es schwirren ja sehr viele Gesundheitsmythen immer rum in der Gesellschaft. Jetzt hast du die Gelegenheit, mal einen Gesundheitsmythos aus der Welt zu räumen. Welcher wäre das für dich?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich habe jetzt keinen speziellen Mythos, aber ich würde gerne so ein bisschen die Skepsis auch der EPA nehmen. Natürlich ist da noch nicht alles perfekt und wie es irgendwann mal sein soll und wird. Aber ich glaube, es ist ein Riesenschritt, einen sehr breiten Gesundheitsdatensatz zu bekommen, einen sehr tiefen Gesundheitsdatensatz, auf dem dann auch sehr viel aufbauen kann. Hoffentlich nur gute Sachen. Und deswegen würde ich gerne die Skepsis, die Angst vor der EPA so ein bisschen nehmen, auch wenn es jetzt kein direkter Mythos ist.
Ja, Manuel, wenn man mehr über euch erfahren möchte, wo kann man das machen und wer sollte sich unbedingt bei euch melden?
Also Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, jeder, der in dem Bereich der mentalen Gesundheit aktiv ist, sei es jetzt in Kliniken, Ambulanzen, Praxis, mit oder ohne Kassensitz, schreibt uns entweder offiziell über unsere Internetseite, da könnt ihr mich direkt erreichen, findet die E-Mail-Adressen, findet Telefonnummern, Kontaktformulare, nehmt irgendwie Kontakt mit uns auf. Für andere Gründer natürlich genauso oder Gründungsinteressierte, schreibt mir auf LinkedIn gern oder tretet sonst wie in Kontakt. Ich bin da sehr responsive und unterstütze gern, wo ich kann und ansonsten irgendwo in Berlin.
Okay, dann packen wir natürlich LinkedIn, deinen LinkedIn-Account und eure Webseite in die Shownotes. Also schaut danach und connectet euch mit Manuel. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Es hat mir Spaß gemacht, mehr über euch zu erfahren. Und ja, wir hören uns ja nochmal nächste Woche wieder.
Perfekt, ich danke dir für die Einladung, für die Möglichkeit, mit dir mich austauschen zu können und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.